Einen wunderschönen guten Morgen aus Clearwater, direkt vom Golf von Mexiko. Schöne Grüße gehen raus nach Deutschland an Sören und Fabi.
Ja, hallo Tobi, Grüße nach Amerika.
Ja, wie ich gerade sehe, Sören, Fabi ist noch nicht dabei, da der wird uns ein paar Minuten später zugeschaltet sein, aber es ist ja nicht so schlimm. Zur Bundesliga wird er mit Sicherheit dazugestoßen, dann würde ich vorschlagen, fangen wir beide an und blicken zurück auf die Europa-League-Woche und Champions-League-Woche. Und die war für die deutschen Teams jetzt nicht unbedingt so von Erfolg gekrönt.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Ich glaube, wenn wir mit dem Dienstag anfangen, und da gab es nur ein positives Highlight, das war der BVB. Glanzloses 1-0 gegen Sturm Graz. Sicherlich ein Spiel, wo was Highlight-arm war, sage ich mal, was du natürlich gewinnen musst. Aber es steht natürlich im Schatten der anderen großen Spiele, die dann eben auch waren an dem Tag.
Am Ende war es mehr oder weniger lustlos malen, wie ihn der Kicker zuletzt betitelt hatte, der da den erlösenden einzelnen Siegtreffer kurz vor Schluss für den BVB markierte. Größtenteils 66% Ballbesitz, dominanter BVB-Auftritt, einige gute Abschlüsse. Wir hatten ja von dem 3-4-0 waren wir ausgegangen. Am Ende fragt da keiner mehr nach. Der BVB jetzt nach 4 Spieltagen mit 3 Siegen mit in den oberen Plätzen mit dabei und jetzt schon das 7. Heimspiel in Folge pflichtspielübergreifend gewonnen. Kann man nicht meckern. Ganz anders sieht es aus bei Bayern 04 Leverkusen, denn die waren zu Gast an der Anfield Road.
Ja, was macht man mit dem Spiel? Also ich glaube, die erste Halbzeit, da kann man Leverkusen gar nichts vorwerfen. Da waren sie definitiv auf Augenhöhe mit Liverpool, die ja zweifelsohne einen wirklichen Lauf in dieser Saison haben und wirklich auch unter Arne Slot, finde ich, ein super Spiel abliefern. Und in der zweiten Halbzeit, ja, als wenn der Stecker gezogen wurde, war nur eine Mannschaft die bessere Mannschaft. Und das war Liverpool. Und da war Leverkusen überhaupt nicht in der Lage, mehr gegenzuhalten gegen die Wucht, die Liverpool dann auf den Platz gebracht hat. Dementsprechend, glaube ich, auch alles in allem eine sehr, sehr verdiente und vielleicht sogar auch ein bisschen schmeichelhafte Niederlage für Leverkusen.
4 Gegentore in der zweiten Halbzeit, schon nicht ohne. In der ersten Halbzeit hätte Leverkusen mit Sicherheit bei der einen Aktion von Van Dijk an Frimpong einen Elfmeter bekommen müssen. Wurde dann nicht gegeben. Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Erster Durchgang war noch in Ordnung. Jetzt die Leverkusener, das haben wir, 7 Punkte auf Platz 13. Glaube ich, stand vor dem Spiel, war es jetzt. Ein bisschen abgerutscht, glaube ich, nach dem Spiel. Ist immer noch alles drin, auch für die Zwischenrunde. Wir müssen jetzt zusehen, dass auf jeden Fall in den nächsten Spielen der Punkten. Ja, die Champions League fast zu Ende eigentlich. Platz 32, 0 Punkte, RB Leipzig. Ja, es war eigentlich ein Must-Win-Spiel und am Ende verliert RB bei Celtic Glasgow mit 3-1.
Ja, 1-0 in Führung gegangen. Da dachte man ja schon, okay, jetzt haben sie das Spiel auch ein bisschen im Griff, aber spätestens nach dem 1-1 durch Nicolas Kühn, der ja auch, glaube ich, sich jetzt im Moment so ein bisschen in die Schlagzeilen spielt, der Deutsche, ist das gekippt. Also Celtic war, finde ich, dann eben auch durch die Stimmung, die in Glasgow herrschte, klar die bessere Mannschaft schon auch irgendwie. Und ich weiß nicht, woran es im Moment bei Leipzig liegt in der Champions League, aber ich weiß nicht, ob es an der Mentalität liegt, an Dagegenhalten gegen diese Zweikampfhärte, die Celtic natürlich auch an den Tag gelegt hat. Aber sie haben nicht ihr bestes Spiel gezeigt und dementsprechend auch verdient 3-1 verloren.
Ja, und den Machern bei RB wird das natürlich überhaupt nicht passen. Die Zahl war, glaube ich, so um die 10 bis 12 Millionen, die letztendlich flöten gehen, wenn man die Zwischenrunde nicht erreicht. Ich denke mal, die waren auch fest eigentlich eingeplant schon für die kommende Saison. Gut, eine Mannschaft, die es mehr oder weniger arbeitssiegmäßig gemacht hat, waren die Bayern. Die gewinnen zu Hause ihr Heimspiel 1-0 gegen Benfica Lissabon. Da war es Jamal Musiala mal wieder per Kopf in der 67. Minute. Der sorgte für den 1-0-Siegtreffer. Nie gefährdet der Heimsieg. Eigentlich weitestgehend Spiel auf ein Tor. Bayern mit sehr, sehr viel Ballbesitz gegen tiefstehende Portugiesen. Ja, es fragt am Ende keiner mehr nach. War auch ein wichtiges Spiel, dass wir es gewonnen haben. Bayern jetzt 6 Punkte, nächsten Gegner ist dann Paris. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart.
Dem man ja auch nicht unbedingt irgendwas vorwerfen kann nach der 2-0-Niederlage gegen Bergamo. Ich fand, sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, auch da im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber man hat einfach gesehen, wie abgezockt mittlerweile Atalanta ist. Nicht ohne Grund ja letzte Saison auch die Europa League gewonnen. Ein ganz abgezocktes Team. Stuttgart hat viel gemacht, aber dann eben auch am Ende Lehrgeld gezahlt.
Viel Aufwand beim VfB, wenig Ertrag am Ende. Die Klasse von Atalanta, die Abgezocktheit hat sich dann ja am Ende durchgesetzt. Für den VfB, jetzt, der steht mit 4 Punkten da, sicherlich noch einiges möglich, aber die nächsten Gegner sind da auch nicht ohne. So, und dann kommen wir zu den Donnerstagsspielen. Da macht die Frankfurter Eintracht eigentlich auch einen Arbeitssieg perfekt. Gewinnt zu Hause gegen Prag durch ein wunderschönes Tor von Omar Mamouche, dem in der ersten Halbzeit nicht viel gelungen war, aber da mit dem Freistoß alles rausgerissen hat. Ja, SGE, international, es läuft wieder mal.
Ja, die Abende in der Commerzbank Arena sind immer speziell. Gerade Donnerstagsabend, wenn die Hymne losgeht. Ich glaube, das elektrisiert irgendwie die ganze Stadt. Du hast gesagt, Arbeitssieg. Ja, auch relativ wenig Highlights, aber du hast es vorhin schon gesagt, also das, was zählt, ist ein Sieg, sind 3 Punkte. Und von daher nimmt Frankfurt ja auch gerne mit.
Und dann haben wir noch die TSG Hoffenheim gegen die BL von Olympique Lyon. Ja, kriegen kurz in der Nachspielzeit das 2:1. Da dachten schon alle, die TSG geht als Verlierer vom Platz am Ende. Nochmal in der Nachspielzeit der Ausgleich für die TSG. Ein Punkt, mit dem die TSG da auch ganz gut leben kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, klar, wir sprechen gleich noch über die Vorgänge, die ja am heutigen Montag in Hoffenheim passiert sind. Aber sicherlich ist Lyon natürlich auch weit davon entfernt, an erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen, wie in den vergangenen Jahren. Von daher war das ein Punkt für die Moral, den man sicherlich auch mitnimmt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es in Hoffenheim im Moment andere Baustellen gibt. Das 2:2 gegen Lyon nimmt man dann gerne mit, aber das hat man sicherlich auch am heutigen Montag dann schon wieder vergessen.
Ja, und zum Abschluss haben wir dann noch eine erfreuliche Nachricht. Ja, den dritten Sieg im dritten Spiel feiert der FC Heidenheim in Schottland. Gibt es ein 0:2 bei Hearts of Midlothian. Und damit steht die Mannschaft von Frank Schmidt auch ziemlich gut da.
Ja, absolut. Hätte man, glaube ich, auch nicht gedacht. Definitiv eine gute Nachricht, aber ich sehe gerade, wir haben noch eine andere gute Nachricht, denn Fabi ist nämlich auch dazu gestoßen.
Ah, Fabi, ich glaube, wir brauchen noch deinen Ton. Na? Fabi? Hallo? Naja, ich glaube, bei ein paar dauert es noch einen Augenblick, Sören. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem Freitagsspiel.
Ja.
10. Spieltag.
Ja. Ich glaube, im Vergleich zur letzten Woche definitiv ein meilenweiter Unterschied. Das 0-0 ist sicherlich auch kein Spiel, woran man sich jetzt in den nächsten Wochen erinnert wird. Union kann sicherlich damit gut leben, weil ich glaube, sie haben gerade in der ersten Halbzeit schon gegen sehr starke Freiburger gespielt. Da waren sie schon die bessere Mannschaft. Aber im Endeffekt, glaube ich, waren es jetzt für beide Mannschaften keine hoch 100-prozentigen Torchancen dabei, wo man jetzt sagt, okay, es hätte in die oder die Richtung ausgehen können. Von daher, glaube ich, ein sehr, sehr gerechtes 0-0 Unentschieden.
Ja, mitverantwortlich, dass es am Ende 0-0 stand, war Vincenzo Grifo, der schon seinen zweiten Elfmeter in dieser Saison verschossen hat, hätte da das 1-0 für die Freiburger markieren können. Mittlerweile schon der, ich habe geschrieben, 5. Strafschuss, den die Freiburger in den letzten Spielen verschossen haben. Ja, Freiburg eigentlich die dominante Mannschaft in der Halbzeit 61% Ballbesitz. Adamo und Grifo 2 gute Chancen gehabt. Ja, und in der Folge in der zweiten Halbzeit Union sich ein bisschen mehr reingekämpft. Aber am Ende, glaube ich, können beide Mannschaften ganz gut mit dem Punkt leben. Atubolu vielleicht noch hören. Jetzt im 7. Spiel, 4. Mal schon 0 gespielt.
Ja, ich darf.
Bei Union, ja.
Ich darf an den Saisonstart erinnern, wo ich gesagt habe, Atubolu definitiv jemand, der bald sicherlich auch zum Kreis der Nationalmannschaft gehört. Ich glaube, wenn er fit ist, wenn da jetzt noch mehr Spielpraxis dazu kommt, sicherlich einer, den wir, glaube ich, auch in Deutschland definitiv feiern werden.
Ja. Bin ich ja mal gespannt bei der nächsten Nominierung dann. Haben wir jetzt den Fabi mit dabei?
Ich hoffe, könnt ihr mich hören?
Ja, grüß dich Fabi, hallo.
Perfekt, um direkt zu widersprechen, weil ich glaube, da gibt es noch einige, die in der Kette vor ihm stehen, würde ich behaupten. Von daher, ja, natürlich, Sören hat eine gute Leistung vollbracht, aber trotzdem sehe ich ihn noch nicht unter den ersten 3, 4, 5 Top-Torhütern in der Bundesliga. Da muss ich ganz ehrlich sein.
Gut, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den Unionern. Jetzt 3 Spiele in Folge, kein eigenes Tor geschossen. Ich glaube, das ist auch so eine Baustelle, die sich durch die komplette Saison durchziehen könnte bei den Unionern, oder? Ich meine, solange die Defensive steht, ist es ja ganz gut, aber wenn sie dann mal einzeln in Rückstand geraten, wird es schwierig, da überhaupt wieder zurück ins Spiel zu finden.
Ja, ich glaube, sie haben natürlich auch nicht den klassischen Neuner, den jetzt andere Teams haben. Ne? Sie haben auch jetzt gegen Freiburg mit Hollerbach und Jong und Vertessen, sage ich jetzt mal als die drei Offensivspieler. Also das ist natürlich jetzt kein klassischer Neuner, der dir vielleicht in der Saison mal 10, 12 Tore garantiert. Und wenn man auch auf die Bank guckt, klar, du hast einen Kevin Volland oder einen Jordan, aber es sind jetzt keine Spieler, wo du sagst, okay, der garantiert dir zweistellige Tore. Von daher muss man es eben über die Mannschaft lösen.
Gut, dann haben wir das Freitags-Topspiel, was Fabi bestimmt nicht so zugesagt hat, nachdem er ja letzte Woche keinen Grund zu meckern hatte bei dem Topspiel. Kommen wir jetzt zur der Samstagskonferenz. Wollen wir weitermachen mit dem Nordderby, Bremen gegen Kiel?
Ja, können wir gerne machen. Denn ich würde schon sagen, bevor ich jetzt aufs Spiel eingehe, für mich Werder Bremen im Moment die Mannschaft, die für mich den besten Eindruck macht, irgendwie so in der Bundesliga, weil sie in jedem Spiel versuchen, ihr Spielsystem durchzuziehen. Also du hast bei Bremen immer, du weißt, was du bekommst. Ole Werner zieht sein System durch, egal gegen welche Mannschaft. Ja, sie haben sich lange Zeit sicherlich auch gegen Kiel schwer getan, aber sich dann eben auch durch Oliver Birk dann kurz vor Schluss mit dem 2-1-Siegtreffer belohnt. Sicherlich auch immer ein schweres Spiel jetzt mittlerweile gegen eine Kieler Mannschaft, die sich auch gefangen hat, die es auch versucht, jedem Gegner schwer zu machen. Aber für mich im Moment Werder Bremen so die Mannschaft, wenn ich mir das Spiel anschaue. Ich weiß, was ich bekomme, sie stehen für was, eingespielte Mannschaft und punkten sich da jetzt in der Tabelle immer so ein Stück weiter hoch.
Mhm. Abi?
Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen erschrocken tatsächlich nach dem, was Sören einleitend zu dem Spiel von sich gegeben hat. Also die Bremer sehe ich jetzt nicht als die Mannschaft oder die Mannschaft der Stunde der Bundesliga. Ich glaube, da gibt es andere Vereine, die den Titel im Zweifel mehr verdient hätten. Ich glaube, an sich habe ich ein ja, ziemlich überschaubares Niveau am Samstag dann größtenteils mitverfolgen können. Im Nachgang natürlich, kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf. Ich finde auch, wenn man das Spiel im Nachgang zusammengefasst anguckt, Sequenzen sieht, aber auch auf die Spieldaten guckt, dass teilweise sogar die Kieler dem 2-1 näher waren als die Bremer, würde ich fast behaupten. Und der späte Siegtreffer der Bremer dann eher ein Stück weit schmeichelhaft war. Von daher würde ich am Ende des Tages eigentlich von einem Unentschieden sprechen, was im Zweifel das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Aber klar, am Ende des Tages machen die Bremer im Moment, das muss man sich mal vorstellen, eigentlich ja, genau das, was man sich im Fußball Effizienz nennt, mit ja, überschaubarer spielerischer Klasse, die dann größtenteils über 90 Minuten gesehen vorhanden ist, trotzdem das Maximum rausholen. Und klar, am 10. Spieltag darf man nicht immer den Fehler machen, aber wenn man auf die Tabelle guckt, dann ist der SV Werder Bremen ganze 2 Punkte von einem direkten Champions-League-Qualifikationsplatz entfernt. Das muss man sich mal vorstellen. Das zeigt eigentlich entweder A, wie viele Mannschaften es gibt, die unter oder hinter den Erwartungen performen. Und im Gegenzug könnte man auch behaupten, dass die Bremer im Moment zumindest punktetechnisch und tabellarisch über ihren Erwartungen, glaube ich, diese selbst an sich hatten, vor der Saison performen.
Da kann ich, glaube ich, nur beipflichten bei deiner Zusammenfassung. Also muss ich auch so ein bisschen widersprechen. Ich habe das ähnlich gesehen wie du, Fabi. Erste Halbzeit muss Bremen eigentlich schon mindestens 2-0 führen nach dem Ausgleich, den die Kieler erzielen. Also war meiner Meinung nach auch haltbar der Ausgleich von Zetterer. Sah da ein bisschen unglücklich aus bei dem Schuss aufs kurze Eck. War ja eigentlich wie der Stecker gezogen bei den Bremern. Ne? Danach, wie du schon sagst, Fabi Kiel nur gespielt, viele gute Chancen. Fiete Arp hatte da, glaube ich, eine Riesenchance. Ja, und am Ende ist dann halt auch ein bisschen Glück, was die Bremer momentan haben. Ne? Nach der Klatsche letzte Woche in Gladbach war es auf jeden Fall wieder Gutmachung und auch gleichzeitig, muss man sich mal vorstellen, trotz der guten Platzierung, er ist der erste Heimsieg in dieser Saison zu Hause.
Ja, und was man natürlich auch sagen muss aus Kieler Sicht, was halt ein bisschen ärgerlich ist, du hättest durchaus zumindest mit einem Punkt in der Tabelle, vielleicht wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen, tatsächlich aufschließen können. Trotzdem sieht man das, glaube ich, Woche für Woche. Kommen wir gleich auch noch bei den anderen Aufsteigern dazu oder bei dem anderen Aufsteiger. Ich glaube, man merkt dann einfach, dass Kiel in diesen Spielen, wo du Gegner hast, die vielleicht ein bisschen über dir von der Qualität her angesiedelt sind, wenn die da das Maximum raushauen können, wenn alles stimmt, Einsatz, Körpersprache, wenn du vielleicht auch mal einen guten Tag hast, wo das Glück, Spielglück ein bisschen mehr auf deiner Seite ist, dann können die Kieler durchaus auch den einen oder anderen Punkt holen. Schade, dass sie sich in dem Sinne nicht belohnt haben. Und wie gesagt, vielleicht sollten wir einfach viel, viel positiver über Werder sprechen, die meines Erachtens von der Kaderbreite und Kaderqualität her einfach für mich im Moment wahnsinnig überperformen, zumindest tabellarisch. Das ist unglaublich, wenn man sieht, welche Mannschaften hinter ihnen stehen, VfB, Wolfsburg, die Gladbacher, die vielleicht von den Namen her minimal noch drüber ist und die Bremer stehen einen Punkt hinter Dortmund. Also ich glaube, das sagt einiges im Moment aus, entweder über die Bundesliga oder über Werder Bremen, wie toll das ist, was sie im Moment letztendlich zeigen. Punktetechnisch.
Ja, wir können auf jeden Fall mit einem guten Lauf dann jetzt in die Länderspielpause gehen. Ja, eine Mannschaft, die jetzt die Pause, glaube ich, auch braucht, die Länderspielpause, ist Borussia Dortmund, also die bei mir mittlerweile nur noch Kopfschütteln verursachen. Nach dem glanzlosen Auftritt unter der Woche gegen Graz, wo es noch zu einem 1-0-Sieg gereicht hatte, ja, kassiert der BVB beim ja mittlerweile schon fast vermeintlichen Angstgegner in Mainz eine völlig verdiente 3-1 Niederlage mit einem vierten Duell, was die Dortmunder nicht gegen die Mainzer gewinnen können. 2 von möglichen 15 Punkten aus den letzten 5 Spielen gegen Mainz geholt. Ja, was machen wir mit dem Spiel, Sören? Also mir fehlen da echt, wie schon gesagt, die Worte.
Ja, ich glaube, bevor wir detailliert aufs Spiel eingehen, ich glaube, über welche Situation wir reden müssen, ist, glaube ich, die rote Karte von Emre Can. Wenn du überlegst, als Kapitän deiner eigenen Mannschaft so einen Bärendienst zu erweisen, ja, und im Prinzip nach einer halben Stunde deine Mannschaft so zu schwächen, die ja unglaubliche Verletzungsprobleme hat, ein ausgedünnter Kader, holst du dir die rote Karte ab, völlig unnötig ja auch, was das Foulspiel betrifft. Ja, und dann bist du mit 10 Mann und dann versuchst du es taktisch ein bisschen zu ändern, dann ziehst du Mecher in die Innenverteidigung, was dann bei den Toren, bei den Gegentoren einfach auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, und dann verlierst du in Mainz mit einer Art und Weise, die natürlich überhaupt nicht gut ist, auch mit 10 Mann nicht, aber klar, Nuri Can wird froh sein, dass die Winterpause, dass die Länderspielpause jetzt ist. Aber der Auftritt, der war nicht gut und war da, das große Problem war, glaube ich, auch die rote Karte und der Bärendienst von Emre Can.
Und jetzt kann Fabi loslegen.
Ja, ich finde ehrlicherweise, ja, die rote Karte natürlich, die darf man aber jetzt nicht immer als Ultima Ratio, glaube ich, vorwegschieben, warum man das Spiel verloren hat. Für mich hat sich's eigentlich auch schon am Dienstag angedeutet, ein bisschen, mit was man in Mainz rechnen kann. Es war auch am Dienstag in der Champions League, habt ihr ja vorher bestimmt auch besprochen, ein ziemlich zäher Auftritt und ich glaube, gegen jede andere Mannschaft außer Bratislava hättest du wahrscheinlich an dem Dienstag auch keine 3 Punkte geholt. Dann gehst du in ein Spiel rein, kriegst natürlich eine vollkommen überflüssige rote Karte, die, glaube ich, nicht wirklich streitbar war. Am Ende des Tages bist du, glaube ich, mit dem Ergebnis sogar noch gut weggekommen. Es gibt viele Punkte im Moment und den, Also Verletztenmisere, Kader, Bank, kann man alles diskutieren, ohne Wenn und Aber. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, ist, glaube ich, das größte Problem, was die Dortmunder haben, dass sie ihren eigenen Anspruch jede Woche aufs Neue untergraben und b, Gründe vorwegschieben, die eigentlich für so eine Mannschaft oder für so einen Club keine Gründe sein dürfen, warum man da steht, wo man im Moment steht. Und das zeigt sich dann auch vor allem spielerisch. Man hat dann sofort, und das war das, was wir auch im Podcast letzte Woche besprochen haben, nach dem Sieg gegen Leipzig, war man auf einmal wieder auf einer Euphoriewelle, obwohl man sich es eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten konnte. Und in Summe betrachtet sieht man dann einfach, dass die Mannschaft mit Widerstand nicht gut umgehen kann. Ich glaube, es reicht gegen Dortmund im Moment, ein, zwei Spitzen zu setzen. Es reicht ein Gegentreffer, es reicht eine blöde Situation wie bei der roten Karte. Und schon ist die Mannschaft komplett aus dem Konzept gebracht. Und für mich einfach dieses Jahr nach 10 Spieltagen, auch wenn man in der Champions League mit 9 von 12 Punkten sehr, sehr gut dasteht. Aber es ist für mich kein Spitzenteam. Und daher würde ich mindestens 3 Mannschaften, vielleicht sogar 4 auf Anhieb vor die Dortmunder setzen und glauben, dass es wirklich ein Kampf werden kann für die Dortmunder, ihre Saisonziele, zumindest die Minimalziele wie Champions League-Qualifikation zu erreichen. Das ist für mich eigentlich so im Moment die Wahrheit, wenn ich über Borussia Dortmund nachdenke.
Das Einzige, wo die Dortmunder sich momentan noch darauf verlassen können, ist ihre Heimstärke. Wenn man mal auf die Auswärtsstatistik schaut, 5 Spiele, 1 Unentschieden, das war das glückliche Unentschieden in Bremen, wo sie, glaube ich, auch in Unterzahl gespielt hatten, hatte Schlotterbeck, glaube ich, den Platzverweis kassiert und 4 Niederlagen. Also das spricht definitiv nicht für eine Top-Mannschaft und immer wieder diese Ausreden bezüglich und Verletzungen. Ich weiß es nicht, auch mit einem Waldemar Anton am Anfang der Saison, wo er fit war und gespielt hat, war es ja auch nicht wirklich besser. Ne? Wir reden hier von nach 10 Spieltagen von 18 Gegentoren. Also das ist einer Spitzenmannschaft ja definitiv nicht würdig. Ne? Und Kuto hat bisher ja kaum gespielt. Das zeigt für mich eher, dass das bis jetzt zumindest ein Fehleinkauf war. Der war ja, glaube ich, für rechts eingeplant. Ne? Ich meine, Pascal Groß muss jetzt am Wochenende rechter Verteidiger spielen. Ist auch nicht seine Position. Wurde die von Woche zu Woche ja am Anfang dann auch immer weiter nach hinten oder spielt dann mal gar nicht. Und Sabitzer schleppt sich seit Wochen durch. Und in der Offensive, meiner Meinung nach, fehlt da auch so viel gar nicht mehr. Ne? Da spielen ja eigentlich alle, die dafür eingeplant waren.
Also ich möchte auch nur nochmal vielleicht, ich gebe dir da recht, auch nochmal was zur vermeintlichen Heimstärke sagen. Ich glaube, du hattest am ersten Spieltag einen ziemlich glücklichen Sieg gegen Eintracht Frankfurt.
Genau, ja.
Wo ich sagen muss, zu einem späteren Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Und dann waren das für mich, ich habe gerade eben mal nachgeguckt oder schaue gerade nach. Du hattest Heidenheim zu Hause, du hattest den VfL Bochum zu Hause. In der Champions League war Celtic Glasgow, dann kam St. Pauli und eigentlich Sturm Graz. Wenn man dann die Leipziger als Ausnahme sieht, war eigentlich der einzige Gegner mit einem gewissen, mit einer gewissen Qualität, den man letztendlich auch schlagen konnte. Und alle anderen Gegner sind Muss-Gegner, die du zu Hause schlagen musst.
Ja, und die Spiele gegen Bochum und Heidenheim waren ja teilweise sogar noch knapp. Ne? Erste Halbzeit gegen Bochum, Heidenheim war am Ende noch glücklich, da war zwischenzeitlich der Ausgleich gefallen für die Heidenheimer. Deswegen, naja, ist alles so rosa Brillenmäßig. Ne? Ich weiß es nicht. Sollen du noch ein, zwei abschließende Sätze vielleicht zum BVB, bevor wir zu dem Highlight-Spiel am Samstag kommen?
Ja, ich glaube, ihr habt es richtig gesagt. Kader ist im Moment nicht auf dem Level, wo sie hingehören. Wir werden es sehen. Ich glaube, bis zur Winterpause wird sich auch noch ein bisschen was tun, was die Stimmungslage dann auch betrifft, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Aber das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich weiter beobachten müssen.
In 2 Wochen dann, glaube ich, zu Gast in München, Fabi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
Yes, Ende November. Die haben jetzt, glaube ich, Freiburg zu Hause. Mhm. Und dann müsste das Spiel in München stattfinden.
Ja, genau. Gut, Sören. Und dann kommen wir zum VfL Bochum, wo es schon unter der Woche eine Nachricht gab.
Ja, und im Nachhinein wohl eine sehr gute Nachricht mit Dieter Hecking, der jetzt als neuer Trainer fungiert. Ich glaube, grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr solide Entscheidung, unabhängig jetzt von dem Ergebnis am Wochenende, aber ein Trainer, ein sehr erfahrener Trainer. Gerrit Holtmann hat es ja nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, einer, dem man eben die Sachen auch abnimmt, die vorgegeben werden. Es war ein sehr guter Auftritt gegen Leverkusen. Man ist zwar nach 20 Minuten schon in Rückstand geraten, hatte danach, so, das gehört auch zur Wahrheit dazu, natürlich Phasen, wo Leverkusen klar die bessere Mannschaft war, wo Patrick Davis gute Momente hatte. Aber gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit hast du dir das 1-1 Unentschieden auch verdient, weil du ja auch wirklich mutig warst, die offensiv Chancen erspielt hast, teilweise sogar dann ja auch die bessere Mannschaft warst. Und dann ja, belohnst du dich für den Aufwand, holst einen Punkt, der ja klar, wenn man auf die Tabelle schaut, erstmal ja, gefühlt nichts bringt. Gerade auch mit Blick auf das Torverhältnis ist ein Punkt, den man wahrscheinlich eher so ja, wegradieren kann, weil du relativ viele Gegentore kassiert hast. Aber wie gesagt, für die Stimmung ist es gut. Du gehst mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Die Spieler wissen, okay, das, was der Trainer vorgibt, scheint zu funktionieren. Und jetzt hast du mit Stuttgart dann nach der Pause ein Spiel, wo du auch im Prinzip nicht viel verlieren kannst. Und dann kommen die Spiele, ja, wo du punkten kannst und musst. Und von daher, glaube ich, war es ein sehr, sehr guter Einstand für Dieter Hecking.
Gut zusammengefasst so. Fabi, wir müssen, glaube ich, dann reden über Bayern 04 Leverkusen, würde ich sagen. Also nach dem Auftritt unter der Woche, der 0-4 Niederlage in Liverpool, jetzt das 1-1 in Bochum, dritte Unentschieden in Folge. Die Leverkuser diese Saison schon insgesamt 13 Punkte nach Führung abgegeben. Zeigt, glaube ich, auch, warum sie nicht da stehen, wo sie eigentlich stehen wollen.
Mit unter anderem, ja, weil man natürlich jetzt dieses Jahr einfach ein Stück weit oft das Pech hat. Letztes Jahr würde ich behaupten, das Spiel wäre 1-0 ausgegangen oder vielleicht wäre noch irgendwie das zweite Mal im Nachgang reingerutscht, was man bei den Leverkusen dann sieht im Moment, eigentlich auch schon unter der Woche, dass es nicht mehr so einfach ist in der einen oder anderen Situation für die Leverkusener. Ich habe es letzte Woche ja auch schon mal gesagt, es fehlen im Moment halt einfach die Spiele, die letztes Jahr spät entschieden wurden. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt kassierst du eben gegen den VfL Bochum, der, ja, man muss es sagen, ja, mutig war. Allerdings, wenn man ehrlich ist, darfst du in so einem Spiel als Bayer Leverkusen eigentlich keine Punkte abgeben. Anyway, und mir kommt es ein bisschen so vor, trotz Rotation, dass den Leverkusenern zum Ende hinaus in den Spielen jetzt unter der Woche, aber jetzt auch wieder in Bochum, manchmal vom Eindruck her auch ein bisschen die Kräfte fehlen. Da fehlt mir ein Stück weit die Power, da fehlt mir ja die Entschlossenheit, die Spritzigkeit und das ist dann die Konsequenz daraus, dass du dann unter der Woche gegen einen sehr starken oder wahrscheinlich den besten Team, was wir im Moment in Europa haben, einfach nochmal 2-3 Tore kassierst oder eben auch der VfL Bochum in der Lage ist, sich für ein mutiges Spiel nach vorne zu belohnen.
Kommt also in Leverkusen dann die Länderspielpause auch mehr oder weniger wie gerufen, ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist ein Reset. Also ich meine, du darfst jetzt, oder der große Vorteil, den die Leverkusener ja einfach haben, ist, dass es grundsätzlich medial immer ein bisschen ruhiger ist in Leverkusen, dass man immer noch so ein Stück weit diesen Bonus genießt von dem Erreichten letztes Jahr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlich sein, stehst du mittlerweile 9 Punkte hinterm Tabellenführer. Und zeigst teilweise Leistungen, die eigentlich nicht dem entsprechen, was man von den Leverkusenern im letzten Jahr schon gesehen hat.
Ja, das stimmt. Gut, kommen wir zu der nächsten Mannschaft, kommen wir zum nächsten Samstagabend-Topspiel. RB Leipzig hat den Borussia Mönchengladbach zu Gast und da holen die Gladbacher dank einer sehr starken Defensivleistung einen Punkt bei RB Leipzig, einen Punkt. Ja, nach zuletzt 4 Niederlagen in Folge bei RB. Ein Punkt, der auf jeden Fall verdient war.
Sehr verdient. Ich habe eine richtig gute Mannschaft, Gladbacher Mannschaft gesehen, gerade in der ersten Halbzeit. Muss ich wirklich sagen, dass also ich wirklich auch überrascht war von der Art und Weise, wie Gladbach mutig in Leipzig aufgetreten ist. Sie hatten die Chancen, ich glaube, Kleinins war es und Honorar, die größten Chancen in der ersten Halbzeit. Da war Leipzig überhaupt nicht da. In der zweiten Halbzeit war es eine bessere Leistung von RB. Muss man auch sagen, dass Moritz Nikolas, glaube ich, den Gladbachern dann im Endeffekt vielleicht sogar auch den Punkt gerettet hat. Aber alles in allem, glaube ich, war das ein super Auftritt der Gladbacher. Und für die Leipziger, ja, muss man ja so sagen, dass sie den Anschluss dann eben auch an Bayern so ein bisschen verlieren, eben durch solche Leistungen. Und den den Punkt dann mit dem dann auch gut leben können.
Ja, du sprichst es an, jetzt schon auch 5 Punkte auf die Bayern. RB, Fabi, ähnliches Problem wie die Leverkusener?
Ja, auch. Also es ist irgendwie so eine gewisse Parallele, die man ziehen kann von den Ergebnissen her, die sie jetzt seit ungefähr einer Woche oder in den 3 Spielen, wenn man die Champions League-Spiele mit reinnimmt, durchaus auch von einer Ergebniskrise sprechen kann. Also von daher, ja, ich fand allerdings, vielleicht darf man nicht immer den Fehler machen, von einer überschaubaren Leistung der Leipziger zu sprechen, sondern vielleicht muss man auch mal nach vielen, vielen Jahren die Gladbacher in einer gewissen Hinsicht einfach loben für, würde ich sagen, auswärts vor allem einen Auftritt, wo man selbst auch in den meisten Statistiken auf Augenhöhe mit den Leipzigern agiert und dass dann die Quintessenz eben daraus ist, dass man da auch mal einen Punkt stehlen darf, wenn man so ausdrückt.
Ja, ich denke auch, die Gladbacher hat sich die letzten Wochen auf jeden Fall, die letzten 5 Spiele stabilisiert, 8 von möglichen 15 Punkten. 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Also ich denke, da ist wieder Ruhe eingekehrt vorerst, auch um Ceoane. Ich denke, Ceoane hat die Riesenchance von Kleindienst angesprochen. Also da muss er Gulagi normalerweise mit aufs Tor knallen. Wenn die Gladbacher da 1-0 in Führung gehen, wer weiß, ja, wie dann die Reaktion der Leipziger ist, ne? Ob sie da überhaupt einen drauf haben. Aber sei es drum. Gut, und dann kommen wir zum 3 Spiele Sonntag und da fing es an mit einer Nullnummer. Und diese Nullnummer Sören hatte am Ende Konsequenzen in Hoffenheim.
Ja, ein 0-0 Unentschieden, was für die Hoffenheimer natürlich dann eben auch zu wenig ist, gerade wenn man die Tabellensituation so ein bisschen im Blick hat. Die erste Halbzeit gehörte den Augsburgern, da waren sie schon die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit kamen die Hoffenheimer schon besser rein. Aber unterm Strich, gerade auch mit der individuellen Qualität, die Hoffenheim hat, wir haben es in den letzten Wochen oft genug gesagt, ist das zu wenig. Sie agieren nicht als Einheit, als Mannschaft. Und im Zweifel muss dann eben der Trainer gehen. Und jetzt hat sich Hoffenheim für diesen Schritt entschieden. Und im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, ja dann wahrscheinlich, dass ein weiterer Österreicher in die Liga kommt mit Christian Elzer von Sturm Graz. Die haben da ja auch zusammengearbeitet, André Schicker und Elzer, also ein Duo aus Graz. Ich weiß nicht, ja gut, man kann von der Entscheidung halten, was man will. Ich glaube aber, dass die Qualität sicherlich für Hoffenheim nicht ausreichen wird, um da dauerhaft, glaube ich, international Fußball zu sehen.
Ja, ich will und kann mir da jetzt auch noch kein Urteil drüber erlauben, aber für mich kommt das auch alles ziemlich komisch daher, wie da so die Konstellationen laufen. Ja, aber letztendlich ist es nur ein Punkt vom Platz 16 entfernt für die TSG, jetzt 9 Punkte nach 10 Spieltagen, definitiv zu wenig. Und wenn es dann auch nicht mal schafft, in den letzten 3 Spielen gegen Gegner wie Augsburg, Pauli und Heidenheim mit der Kaderqualität überhaupt mal ein Tor zu schießen, dann stehst du, glaube ich, auch nicht zu Unrecht ganz unten, Fabi.
Ja, ganz unten stehen sie ja nicht.
Ja,
der Klugscheißer. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, wir können jetzt über das Spiel viel diskutieren, 0-0. Aber im Grunde genommen war da die Trainerentlassung. Ich meine, wie lange sprechen wir jetzt in dem Podcast schon drüber? Seit dem ersten Spieltag, würde ich sagen, oder? Kann das sein?
Ja.
Ja, also,
Ist der passende Augenblick jetzt eigentlich, die Länderspielpause, jetzt die Reißleine zu ziehen, ne?
Ja, oder halt viel früher. Ich meine, das war offensichtlich, ja, ich habe jetzt am Wochenende auch nochmal wirklich genauer hingehört. Es war ja zu hören, dass die Mannschaft hinter ihm steht und er zur Mannschaft steht. Allerdings gab es da in der Saisonvorbereitung oder im Sommer viele Diskussionen, wie gut die Mannschaft ist, wie gut der Kader ist. Er hat sich öffentlich beschwert, war ja dann sozusagen der Hoffenheimer Thomas Tuchel. Viele, viele Dinge, die da halt einfach nicht zusammenpassen. Und was eigentlich ungewöhnlich ist an diesem Club, eigentlich das, was den Verein wirklich seit dem Aufstieg in die erste Bundesliga stark gemacht hat, wird jetzt komplett missachtet in der Art und Weise, dass man viel umstrukturiert, ohne große Not Veränderungen letztendlich auch vollzieht. Dann hat man bei der Kaderzusammenstellung im Sommer einfach ganz viele Möglichkeiten vertan, teilweise wirklich grausame, katastrophale Transfers getätigt Und am Ende des Tages bist du jetzt als Matarazzo der Sündenbock und musst nach einem 0:0 gegen Augsburg gehen. So wie Sören sagt, jetzt kommt ein neuer Trainer aus Österreich, aber ist das das Allheilmittel? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, weil dafür ist die Mannschaft einfach meines Erachtens zu schlecht zusammengestellt.
Es ist einfach viel zu viel Unruhe im Verein, ne? Was man früher aus Hoffenheim gar nicht kannte, wo vielleicht mal einmal in der Woche irgendeine vermeintliche Schlagzeile rauskam, wenn irgendjemand verletzt war oder so vielleicht. Ne? Aber ansonsten die letzten Wochen einfach viel zu viel drumherum bei der TSG. Dann lass uns mit weitermachen. VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Der VfB verliert nach zuletzt 16 ungeschlagenen Heimspielen wieder eine Partie zu Hause. Gegen die Mannschaft der Stunde, Eintracht Frankfurt, verlieren Schwaben am Ende mit 3:2. Und in Stuttgart weiß wahrscheinlich heute noch immer keiner, wie es nach den ganzen Statistiken und dem Aufwand überhaupt passieren konnte.
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, das Wort, was, glaube ich, entscheidend ist für dieses Spiel, ist Effektivität. Und die Frankfurter waren eben in der zweiten Halbzeit effektiver und haben ihre Chancen genutzt, hatten natürlich dann auch in der einen oder anderen Situation natürlich auch ein bisschen Glück. Die Stuttgarter haben erneut viel Aufwand betrieben, das hast du schon gesagt. Und am Ende steht ein 3:2 für Frankfurt, wo man jetzt sicherlich auch sagen könnte, es hätte auch 3:3 ausgehen können, weil es schon ein Spiel war, was man wirklich gut auch sich anschauen konnte. Und die Stuttgarter, man hatte immer das Gefühl, und das spricht, glaube ich, auch für die Qualität, die diese Mannschaft einfach hat, dass sie rankommen, dass sie dieses Spiel drehen können. Eben auch von Spielern mit Woltemade, so, dann schmeißt du den Jungen rein und der trifft. Wie im Prinzip unter der Woche gegen Atalanta, man kann ihnen eigentlich nichts vorwerfen, aber am Ende stehen sie eben ohne Punkte da.
Ja, Fabian, dann hast du wirklich das Momentum, machst das 3:3, die Emotionen im Stadion, das war einfach unbeschreiblich dann, ne? Alle freuen sich, die Ersatzbank rastet aus und dann schaltet sich der VAR ein und ja, du stehst mit leeren Händen da. Ganz, ganz bitter.
Ja, zu Recht aber auch. Es war dann am Ende leider auch kein reguläres Tor. Trotzdem hätte es natürlich für die Stuttgarter nach dem Aufwand oder nach dem Spiel wäre es super verdient gewesen, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Es war total komisch auch anzugucken. Die Stuttgarter laufen an, spielen auf ein Tor. Und am Ende die Frankfurter hatten sogar ja dann mal die Chance, war es das 4:1 dann oder das 4:0, glaube ich, sogar zu erhöhen. Aus dem Nichts, mehr oder weniger immer am Ende, ist vielleicht die Frankfurter Mannschaft eher die Mannschaft der Stunde, würde ich sagen, von den Ergebnissen, von der Tabellenplatzierung her, erledigen ihre Pflichtaufgaben und gewinnen dann nach einer internationalen Woche in Stuttgart. Und das Schöne ist, für die Frankfurter am Ende des Tages kann es ihnen egal sein, wenn man die 3 Punkte mitgenommen hat und die Stuttgarter ärgern sich wahnsinnig, dass man einfach so wenig aus dem Aufwand, den man betrieben hat, mitnehmen konnte. Wahnsinn. Ja, Elfmeter verschossen kommt ja auch noch dazu. Genau. Also es war ja nicht nur die Effizienz der Frankfurter, sondern man hat auch wirklich viel, viel Pech auch noch mit dabei gehabt.
Die Frankfurter diese Saison, sage und schreibe, du sprichst einen guten Lauf an, 17 Spiele, davon nur 2 Niederlagen, ansonsten alles gewonnen oder halt unentschieden gespielt, die bei Niederlagen waren gegen vermeintliche Top-Teams in Dortmund, wo sie noch Pech hatten, und gegen Leverkusen, ne? Wo sie ja auch einem Unentschieden nahe waren. Also momentan die Frankfurter, die sind wahrscheinlich nicht so davon begeistert, dass jetzt länger Spielpause ist. So, und dann haben wir noch ein Spiel zum Abschluss des Spieltages. Die Heidenheimer verlieren zu Hause gegen brutale, effektive Wolfsburger. So.
Ja, effektiv auf jeden Fall, aber ich fand gerade in der ersten Halbzeit auch die klar bessere Mannschaft. Gutes Auswärtsspiel gemacht, gerade auch mit der Situation, in der sie im Moment sind. Da läuft ja auch nicht vieles rund. Von daher im Endeffekt ein verdienter Auswärtssieg für die Wölfe, die klar dann auch als Heidenheim den Anschluss gemacht hat, ein bisschen Glück hatten. Da gab es ja die Doppelchance auf den Ausgleich. Aber dann Thiago Thomas mit dem 3:1. Also ich glaube schon, dass es ein sehr verdienter Sieg war für Wolfsburg, die, wie gesagt, gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Und bei den Heidenheimern, glaube ich, muss man im Moment auch sagen, dass sie ja vielleicht mit der Belastung, die sie unter der Woche haben, das dann eben auch nicht transportieren können ins Wochenende, dass man sich da sicherlich auch erstmal dran gewöhnen muss.
Fabi, trotz neuen Wechseln bei Frank Schmidt, eigentlich gerade die zweite Halbzeit war es ja wirklich nur ein Sturmlauf auf ein Tor, ne? Bei den Wolfsburgern. War eigentlich Unvermögen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass Heidenheim manchmal in dem einen oder anderen Moment wirklich in der Realität angekommen ist und dann halt eben die Spiele im Moment wirklich von der Qualität, individuellen Qualität zugunsten der Gegner ausfallen. Das muss man, glaube ich, auch mal so erwähnen, weil ich sage, natürlich hast du dich letztes Jahr mit, da hat man einen richtigen Lauf gehabt, das Spielglück war oft auf deiner Seite, du konntest die Gegner mit deiner Art und Weise überraschen. Jetzt haben sich viele darauf eingestellt und die Heidenheimer von der Qualität, die individuelle Qualität meine ich, ist es nun mal so, dass du halt eine Mannschaft bist, die mit dem Großteil der Liga, glaube ich, wenn man fair ist und das nüchtern betrachtet, einfach nicht mithalten kann. Und dann hast du eben auch so Spiele wie gegen Wolfsburg, wo dann vielleicht mal bei den Wolfsburgern auch der Knoten ein bisschen geplatzt ist und verlierst das eben. Und jetzt stehst du mit 10 Punkten da unten drin. Am Ende des Tages können wir das Rad ein bisschen zurückdrehen. Das war das, was man letztes Jahr erwartet hat. Die Mannschaft ist im Sommer nicht wirklich besser geworden, finde ich. Du hast auch den einen oder anderen Leistungsträger abgeben müssen. Und vielleicht die Konsequenz daraus ist die Tabellenplatzierung und eben vielleicht die vermeintlichen überraschenden Ergebnisse, die wir im Moment von den Heidenheimern bekommen, die für mich aber nicht wirklich überraschend sind.
Und die Wolfsburger können, glaube ich, froh sein, dass sie da gewonnen haben, vor allem Ralf Hasenhüttl. Ich meine, jetzt sind es durch den Sieg 4 Punkte, glaube ich, ne, auf Platz 16. Also wenn sie da nicht gepunktet hätten, hätten wir, glaube ich, in Wolfsburg jetzt nach dem Spieltag oder in der Länderspielpause auch wieder eine Trainerdiskussion. Zumindest erstmal vorerst ein bisschen beruhigt in Wolfsburg. Gut, dann würde ich vorschlagen, Fabi, blicken wir nochmal kurz in die zweite Liga. Da gab es ja auch am Wochenende wieder ein paar Überraschungen.
Habe ich jetzt eigentlich was verpasst oder haben wir über St. Pauli Bayern gar nicht gesprochen?
Guck mal, hat er aufgepasst. Hat er aufgepasst. Sehr gut. Perfekt, Fabi. Ich wollte es dir ja ganz zum Schluss gönnen. Du hast es ganz clever angestellt am Wochenende. Du hast einen Besuch bei einem Bekannten so verbunden, dass er auch noch am Millern-Tor zu Gast sein konntest. Wie waren denn die Eindrücke live vor Ort?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass es ein sehr stimmungsvolles Stadion ist. Ich glaube, das ist jetzt auch für wenige eine Überraschung. Wenn man aber dann tatsächlich mittendrin ist, ist es schon auch nochmal was Besonderes, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass es ja auch so konzipiert ist, das Stadion, dass fast ausschließlich Stehplätze sind. Stimmung war gut. Zum Spiel ganz kurz. Ich glaube, es war kein gutes Fußballspiel. Ganz im Gegenteil, viel Kontrolle der Bayern, allerdings wenig, was dann ganz nach vorne in der Box wirklich warm oder heiß wurde. Die St. Paulianer auf der anderen Seite haben alles reingeworfen, aber nach vorne hat man dann gemerkt, dass die Mittel beschränkt sind. Das ist einfach so. Da fehlt dann auch die Qualität. Und am Ende des Tages nehmen die Bayern irgendwo recht souverän die 3 Punkte mit. Und ich kann jedem Fan nur empfehlen, sich das definitiv einmal im Stadion anzugucken, weil es wirklich eine tolle Stimmung ist, auch von den Zuschauern, die im Stadion sind. Also von daher war es ein tolles Erlebnis, 3 Punkte mitgenommen. Aber ich glaube, mehr gibt es über das Spiel, glaube ich, gar nicht zu sagen, außer das absolute Traumtor, Jamal Musiala.
Was aber haltbar war.
Ich glaube auch, dass er vorbeigelangt hat, definitiv. Aber am Ende muss man sagen, war das Erlebnis Stadion weitaus mehr wert, als über das Spiel zu sprechen, um ganz ehrlich zu sein.
Das ist doch perfekt. Also ein rundum gelungener Samstag für dich gewesen.
So komm, kann Fabi, man sagen.
Komm Fabi, dann jetzt zweite Liga.
Zweite Liga bin ich immer noch derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob ich die verstehe, diese Liga. Ich glaube, das sieht man an den Ergebnissen wieder. Es gibt nicht die eine Mannschaft, die es konstant, zumindest an den ersten 12 Spieltagen, auf die Kette bekommen hat, so ihrer Favoritenrolle oder den Rhythmus zu haben, regelmäßig zu punkten. Es ist jedes Wochenende irgendeine andere große Mannschaft oder ein großer Club, der eigentlich zu den Aufstiegsfavoriten zählt, der Punkte lässt. Und da kann man jetzt leider in dem Fall den HSV wieder als Beispiel nehmen, die gegen den Braunschweiger Mannschaft richtig auf die Mütze bekommen. 3-1 verdient auch als Verlierer vom Platz gehen. Dann hast du eine Hertha, die eigentlich einen positiven hatte und dann bei Kofelds Darmstadt 3-1 auf die Mütze bekommt. Und so kannst du eigentlich durch die ganze Liga gehen im Moment. Und wenn du mich fragen würdest, gib einen Tipp ab, wer steigt auf, würde ich sagen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, wir müssten zum Würfeln anfangen.
Ja, richtig. Die Fortuna rettet sich in der 96. Ja, vor der dritten Niederlage in Folge, unentschieden gegen Paderborn im Verfolgerduell. Die Schalker ganz unten, 17. gegen 18. gegen Regensburg, gewinnen zu Hause. Ganz wichtiger Sieg für die Schalker. Ja, und dann hier die Überraschung, Tabellenführer. Hannover verliert 3-1 deutlich und auch hätte noch höher ausfallen können in Elversberg. Das sind dann so diese Spiele, wo keiner mit rechnet. Ne? Ja, der FCN 0-0 gegen Kaiserslautern, 5 Spiele jetzt Miro Klose ungeschlagen. Ja, und so, wie du es schon sagtest, Fabi, der Unterschied in der Liga. Der erste Hannover 22 Punkte zum 12. Darmstadt, gerade mal 6 Punkte. Ne? Zeigt, glaube ich, wie ausgeglichen die Liga ist.
Ja, ich, Woche für Woche, glaube ich, ist es, sind die Ergebnisse ja, eine Überraschung. Sicherlich, wenn es einen Gewinner gibt in diesem Spieltag, ist es, glaube ich, Schalke, die sich da jetzt ein bisschen Luft verschafft haben. Klar, jetzt sind noch nicht raus aus der Verlosung, klar. Aber wenn man auf die anderen Verfolger da unten guckt, Schalke sicherlich der Gewinner des Spieltags da unten.
Und wer ist unser Gewinner des Spieltages? Spieltag 10, Fabi, bei dir?
Ich nehme Eintracht Frankfurt, würde ich nehmen, weil sie ein Stück weit punktetechnisch und tabellarisch untermauern, dass vielleicht dieses Jahr in der Bundesliga mehr von der Eintracht zu erwarten ist. Vielleicht sogar die direkte Qualifikation für die Champions League.
Okay. Sören, bei dir?
Für mich ist es Benche Dardai, erstes Bundesliga-Tor für den VfL Wolfsburg. Ganz junger Spieler, von dem werden wir sicherlich noch ein bisschen was hören.
Und ich schlage mich auch auf die Frankfurter Seite. Ich nehme nämlich Omar Marmoush. Letzten 3 Spiele, 3 direkt verwandelte Freistoßtore haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch nicht so gehabt in der Regelmäßigkeit und Häufigkeit. Daher ist bei mir Omar Marmoush.
So. Auch ein guter Gewinner.
Ja. So, Fabi, was machst du in der Länderspielpause? Deutschlandspiele gucken oder ein bisschen relaxen?
Also, wenn es passend ist, werde ich mit Sicherheit ein paar Minuten reinschalten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt in den letzten Wochen war es wieder sehr, sehr viel Fußball, vor allem mit internationalen Pokalwettbewerben, dass ich vielleicht ganz froh bin, wenn mal ein Wochenende dabei ist, wo es ein bisschen weniger ist.
Ja. Warte mal kurz, bitte.
No housekeeping, please. Guck mal, dass das die Zuhörer auch noch mitmachen dürfen.
So, Jungs, ich verabschiede mich mal. Die geben hier keine Ruhe. Macht es gut.
Go for it.
Schöne Woche.
Schönen Urlaub. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.